Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Liebe Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute wird es hier um Franco Morettis Buch Distant Reading gehen, eins der Grundlagenwerke der Digital Humanities, beziehungsweise hier sind Texte zusammengetragen von Franco Moretti, die sehr wichtig sind für die digitalen Geisteswissenschaften und auf die digitale Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler sich immer und immer wieder berufen. Ich habe ja auch schon öfter mal hier in diesem Podcast und auf meinem Blog über Distant Reading gesprochen und dieser Begriff geht tatsächlich auch auf Franco Moretti zurück, also auf das Werk, über das ich heute sprechen möchte. Aber ich möchte jetzt eben nicht abstrakt über die Methode sprechen, sondern mir mal genau dieses Werk angucken, in dem nämlich neben diesem Distant Reading Ansatz oder dieser Idee zum Distant Reading auch noch einige andere Aspekte drin sind, die eben auch wichtig sind für die digitalen Geisteswissenschaften. Das Buch Distant Reading ist hier auf dem deutschen Markt 2013 erschienen, wenn ich mich richtig erinnere. Also jetzt noch gar nicht so lange ist das her. Aber die Essays, die da drin versammelt sind, sind zum Teil schon früher geschrieben worden. Also es sind zum Teil Ideen, die auch schon ein bisschen länger in der Welt sind. Und ich finde übrigens, dass dieses Buch wirklich Nobelpreisverdächtig ist. Es gibt ja leider keinen Nobelpreis für Literaturwissenschaften, aber wenn es einen gäbe, dann finde ich, dass Franco Moretti ihn alleine schon für die Begriffsdefinition von Distant Reading, so wie das eben in den Digital Humanities verstanden wird, dass alleine für diese Begriffseinführung oder für dieses Begriffsverständnis schon einen Nobelpreis verdient hätte, wenn es ihn denn für Literaturwissenschaften gäbe. Eine der grundlegenden Ideen von Moretti ist es, dass es uns nichts nützt, gerade als Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler, immer mehr lesen zu wollen. Das klingt zunächst ein bisschen provokant und ungewöhnlich und das ist übrigens auch was, was den Schreibstil dieser Essays, die hier in Distant Reading versammelt sind, auch ausmacht, dass die immer so ein bisschen provokant überspitzt sind. Und das macht das Ganze allerdings auch ziemlich angenehm und ziemlich interessant zu lesen. Aber nochmal zurück zu dieser Idee, dass es uns nichts nützt, immer mehr zu lesen. Das ist natürlich, wenn man jetzt mal genauer darüber nachdenkt und sich die dahinterstehende Provokation mal so ein bisschen wegdenkt und wirklich auf den Kern zurückkommt, dann sieht man sehr schnell, dass da sehr viel Wahres dran ist. Denn egal wie viel wir als Einzelpersonen lesen können, die Masse dessen, was ungelesen ist, also was wir nicht zu lesen schaffen, wird immer größer sein als das, was wir lesen können in unserem einzelnen Menschenleben. Und nun ist Moretti auch noch Komparatist, das heißt, er betrachtet nicht nur die Literatur eines Landes, sondern eben Weltliteratur und hat eben auch nochmal so diesen Weltliteraturblick auf das Ganze. Denn er sagt, es bringt halt auch nichts, Weltliteratur zu definieren, indem man sagt, okay, wir lesen jetzt nur das, was irgendwie als Weltklasse definiert ist, was auch immer das sein kann, sondern Weltliteratur muss eigentlich als das definiert werden, was sie ist, nämlich Literatur aus aller Welt. Also eine sehr vielfältige Geschichte, die auch in der Qualität variieren kann. Also wo man auch sagen kann, okay, das ist jetzt hier vielleicht nicht Weltklasse geschrieben vom Stil her, aber es ist ein wichtiges Thema und es gehört eben auch zum literarischen Markt dazu. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass unterschiedliche Leute ganz andere Dinge für Weltklasse halten. Also du hast das bestimmt schon mal gehabt im Freundeskreis. Ich glaube, das kommt überall vor, dass du dich mit einer Freundin oder einem Freund über Bücher unterhältst und plötzlich sagt sie oder er zu dir, boah, ich habe hier was super, super Gutes gelesen. Das ist so beeindruckend und wahnsinnig gut geschrieben und was nicht alles. Und dann leiht er oder sie dir das Buch und du liest es. Und du denkst, okay, das ist irgendwie so gar nicht mein Stil. Das würde ich überhaupt nicht als Weltklasse bezeichnen. Das finde ich noch nicht mal irgendwie gut geschrieben. Und so ist es natürlich auch im Großen, genauso wie im Kleinen. Das, was jeder so als Weltklasse oder als qualitativ hochwertige Literatur versteht, das kann sehr unterschiedlich aussehen. Das kann für jeden etwas anderes sein. Und das Schöne an dieser Perspektive von Moretti ist eben auch, dass er die Leserinnen und Leser mit einbezieht, dass er also nicht sagt, dass das, was kanonisiert wird, das, was die Wissenschaft betrachtet, das, was irgendwelche Gatekeeper im Feuilleton oder irgendwo als Weltklasse-Literatur bezeichnen, das ist das, was wir lesen sollten, sondern er sagt, wir sollten uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dem zuwenden, was tatsächlich gelesen wird. Und da haben wir dann natürlich nochmal so eine Art Empowerment für die Leserinnen und Leser mit drin, dass das eben wieder wichtig wird, was eigentlich tatsächlich für eine Kultur bedeutsam ist. Denn am Ende ist für eine Kultur bedeutsam, was diejenigen, die in dieser Kultur leben, eben als Kulturgüter auch konsumieren und womit sie eben auch ihr Leben gestalten. Aber, und jetzt kommt das, was mir so ein bisschen fehlt bei diesem Gedanken, das Ganze hat natürlich auch einen Zeitfaktor. Also bestimmte, gerade literarische Werke sind in einer bestimmten Zeit für eine Kultur vielleicht von Bedeutung oder für einzelne Leser von Bedeutung und dann später eben auch nicht mehr. Und das gehört eben auch zur Kultur dazu, dass bestimmte Dinge eben auch vergessen werden können und vergessen werden müssen. Denn auch dieses Vergessen prägt die Kultur. Und wenn wir jetzt versuchen, immer das große Ganze in den Blick zu nehmen, wo bleibt dann dieser Faktor des Vergessens? Das ist so eine kleine Randbemerkung, die ich mir einfach so beim Lesen gemacht habe oder wo ich gedacht habe, hier ist ein Faktor, da könnte man nochmal drüber nachdenken, ob der nicht auch von Bedeutung sein sollte. Und was Morettis Ausführungen zeigen und was auch gleichzeitig mich zu einer kleinen Kritik des Ganzen führt, ist, dass wir gerade in den Wissenschaften, in den Literaturwissenschaften auch häufig ein stark eurozentrisches Weltbild haben. Also die Beispiele, die Moretti nimmt, sind sehr europäisch-westlich und oder manchmal eben auch amerikanisch. Also so dieser ganze, die Konzentration, der Fokus auf dem Westen ist eben vorherrschend. Und das wird auch hier wieder, also so sehr er auch das hinterfragt, indem er sagt, wir sollten Weltliteratur als das definieren, was sie ist, nämlich Literatur der ganzen Welt. Also sehr zeigt sich eben auch, dass es doch schwierig ist, nicht das zu reproduzieren mit den eigenen Beispielen, was man meint oder was man, wofür man eigentlich argumentiert. Und wenn er dann zum Beispiel Sherlock Holmes Geschichten analysiert, statt vielleicht mal indische Kriminalromane oder irgendwas, was eben nicht aus dem westlichen Kulturkreis stammt, dann reproduziert er natürlich das auch so ein bisschen. Denn natürlich gehören Sherlock Holmes Geschichten auch zu einem westlich-europäischen Kanon dazu. Aber zurück zu Distant Reading, denn ich bin da jetzt so ein bisschen von abgedriftet. Was man in diesem Werk eben auch sehr schön sehen kann, ist die Idee, die Literaturwissenschaft ein bisschen weiter in Richtung exakter Wissenschaft, also exakter Wissenschaft in Anführungsstrichen, zu bringen, weil hier immer der Versuch unternommen wird, reliable Daten zu produzieren, also zu zeigen und offenzulegen, wie man eigentlich zu seinen Schlussfolgerungen kommt. Und das macht Moretti zum Beispiel, indem er Diagramme nutzt oder Karten oder Graphen, an denen sehr leicht nachvollziehbar sind. Also das sind jetzt auch nicht irgendwelche wahnsinns fancy Visualisierungen, die man erstmal durchdringen muss, sondern das sind meistens so ganz einfache Grafiken und die kann man sehr leicht durchschauen und da kann man eben sehr leicht nachvollziehen, wie sein Gedankengang eigentlich zustande gekommen ist. Und obwohl diese einfachen Grafiken wirklich so simpel sind, fordern sie irgendwie dazu heraus, eigene Daten auch mit einzufügen oder mal ähnlich an ein Vorhaben heranzugehen. Also wenn man da jetzt zum Beispiel so eine Kartenvisualisierung hat und da ist dann die amerikanische Filmproduktion eingetragen oder eben auch die Spielorte, also die Handlungsorte von bestimmten amerikanischen Filmen, so als Übersicht, dann fordert das natürlich so ein bisschen heraus oder das lässt einen so ein bisschen in den Fingern jucken, dass man eben auch mal so eine Karte mit eigenen Daten erstellt und schaut, ja, wie ist denn das in einem anderen Kulturbereich, meinetwegen die afrikanische Filmproduktion, wo gibt es da Orte, wo sich die Handlungen ballen, also wo spielen besonders viele Filme und wo wird das eher ein bisschen weniger und wo findet vielleicht gar keine Filmhandlung statt. Interessant ist in diesem Werk aber auch, dass es gar nicht unbedingt um hundertprozentig digital durchgeführte Analysen geht, also wo alle Daten digital erstellt werden, sondern dass es manchmal auch einfach um Herangehensweisen und Denkweisen geht. Also zum Beispiel, dass man etwas in einem Graphen, in einer Visualisierung, in einer Karte oder was auch immer aufbereitet und dabei darüber nachdenkt oder eben mit Hilfe dieser Visualisierung darüber nachdenkt. Das wäre so eine Herangehensweise, bei der nicht alle Daten irgendwie digital sein müssen. Oder in der Analyse der Sherlock Holmes Romane Da ist es ganz ähnlich. Da sucht er sich eben auch bestimmte Faktoren, die er operationalisiert. Also er versucht, die sehr klar zu fassen und dann zu untersuchen. Aber das macht er nicht unbedingt automatisch mit Hilfe des Computers, so dass der Computer bestimmte Faktoren raussucht, sondern das kann eben auch in einer Close Reading Analyse stattfinden. Und seine Hypothese ist eben dabei, dass die Sherlock Holmes Romane deshalb bis heute noch so gerne gelesen haben, weil es innerhalb der Geschichten eine Möglichkeit gibt, die Geschichte zu dekodieren, also selber quasi an die Stelle des Detektivs zu treten und nach Hinweisen zu suchen, wie die Auflösung ist und eben selber sozusagen mitzurätseln. Und dann betrachtet er eben einmal, ob diese Hinweise überhaupt vorhanden sind, ob sie notwendig sind für die Geschichte, also ob sie die Geschichte vorantreiben, ob sie sichtbar sind und ob sie dekodiert werden können. Und das prüft er dann in den Sherlock Holmes Romanen und in noch einigen anderen, heute nicht mehr besonders bekannten Kriminalromanen, so aus der gleichen Zeit und die auch so ein bisschen ähnlich funktionieren, und stellt am Ende eben fest, dass die Dekodierbarkeit letztendlich der Faktor ist, der nur bei den Sherlock Holmes Romanen gegeben ist. Aber was bei dieser Herangehensweise in dieser Fallstudie so ein bisschen fehlt, ist die Frage oder das Hinterfragen vielleicht auch, ob tatsächlich diese Dekodierbarkeit von Hinweisen der einzige Faktor ist, der dazu geführt hat, dass die Sherlock Holmes Romane so lange überdauert haben. Denn da könnten natürlich auch noch andere Faktoren mit reingespielt haben. Es könnte Wechselwirkungen gegeben haben können, die irgendwie dazu führen, dass eben gerade diese Geschichten am Leben gehalten wurden. Also zum Beispiel die Häufigkeit von Verfilmung würde einem da vielleicht einfallen. Denn Sherlock Holmes ist ja als Filmstoff auch immer und immer wieder aufgegriffen worden. Und vielleicht macht auch das die Geschichten so langlebig. Und schon verstricke ich mich in eine Art Kritik an den Herangehensweisen der Digital Humanities, die relativ typisch für den Blick der traditionellen Kultur- und Literaturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist, dass man nämlich sagt, ja, okay, aber bestimmte kontextbezogene Faktoren werden hier nicht mit einbezogen. Aber natürlich ist es so, dass auch nie bei irgendeiner Fallstudie alle kontextbezogenen Faktoren mit einbezogen werden. Also man sucht sich ja immer eine Handvoll oder manchmal auch nur ein Kriterium, das man ganz genau untersuchen möchte. Und insofern ist diese Kritik, die ich gerade geäußert habe, auch so ein bisschen eine Nichtkritik. Denn natürlich ist es auch legitim in den Literaturwissenschaften, dass man sich einfach nur dieses Kriterium der Dekodierbarkeit anschaut oder der Hinweise und der unterschiedlichen Parameter, die damit verbunden sind, und dass man sagt, ja, daran könnte es gelegen haben, das könnte ein Faktor gewesen sein. Denn schließlich kann man den digitalen Geisteswissenschaften nicht wirklich vorwerfen, dass sie erstmal mit einzelnen Aspekten anfangen, die sie betrachten, dass sie sich erstmal sehr genau an diesen einzelnen Aspekten abarbeiten, denn irgendwo muss man ja anfangen. Und wenn man jetzt gleich sagen würde, okay, ich schaue mir ganz viele kontextbezogene Faktoren zusammen an, dann würde man mit diesen Methoden vielleicht nicht so weit kommen und dann gäbe es wieder die Kritik, dass man sich zu viele Faktoren ausgesucht habe. Also du siehst schon, dass es manchmal gar nicht so einfach hier seinen eigenen Standpunkt zu finden. Deswegen umso wichtiger, dass du eben auch mal in Morettis Distant Reading reinschaust und dir so ein bisschen deine eigene Meinung bildest. Denn man kommt ja sehr schnell dahin, dass man sagt, okay, hier fehlt das und hier fehlt das und hier hätte ich mir das vorgestellt. Aber auf der anderen Seite ist eben auch schon sehr viel da, was man auch erstmal wertschätzen sollte, was man anerkennen sollte, worüber man nachdenken sollte. Denn hier ist wirklich auch ganz viel, was einen auch so ein bisschen anpiekt und wo man denkt, ja, das wäre eigentlich mal was, was ich selber gerne ausprobieren würde, weil es einfach gewinnbringend sein könnte und mal eine leicht veränderte Perspektive, denn so anders ist die Perspektive eigentlich gar nicht auf die Literatur, die hier betrachtet wird, als in den eher etwas traditionelleren, klassischen geisteswissenschaftlichen Herangehensweisen. Und neben dieser Einführung des Distant Reading-Begriffs, die ich ja eben schon als Nobelpreisverdächtig hier eingeführt habe, ist das eben auch der große, große Pluspunkt der Lektüre dieses Werkes, dass es nämlich zum Selberdenken anregt. Also man hat eben ständig das Bedürfnis, über das, was dargelegt ist, selber nachzudenken, das ein bisschen weiterzudenken, zu gucken, wie positioniere ich mich eigentlich selber dazu. Man wird eben selber mental gleich ganz aktiv, wenn man das liest. Und da man schon so ein bisschen aufgeschlossen gegenüber den digitalen Geisteswissenschaften sein muss, wenn man dieses Buch liest, was du ja aber höchstwahrscheinlich bist, denn sonst würdest du ja auch nicht diesen Podcast hören, in dem es ja auch ganz viel um Digital Humanities geht. Und gerade darum empfehle ich dir eben diese Lektüre, denn wenn man sich dafür schon interessiert, dann findet man hier wirklich ganz viel, was einen weiterbringen kann, worüber man nachdenken kann. Wenn man hingegen eh schon so ein bisschen skeptisch ist, dann ist das jetzt vielleicht nicht gerade die Einsteigerlektüre, dann wird man sich vielleicht bestätigt finden in dem einen oder anderen Kapitel, wo man denkt, oh ja, nee, hier könnte irgendwie mehr Kontext mit einbezogen werden oder hier ist mir das zu kleinteilig, zu kleinschrittig oder zu neu gedacht. Und damit war es das heute von mir mit dieser Lektüre-Kommentar-Rezensionsfolge zu einem der Standardwerke der digitalen Geisteswissenschaften, nämlich Distant Reading von Franco Moretti. Nächste Woche wird es von mir dann wieder eine kurze Begriffsfolge geben. Ich freue mich drauf. Bis dann.